ARD.
Ich wusste am Anfang nicht so richtig, auf was ich mich einlasse. Vielleicht war das auch ganz gut so. Scheitern wird dazugehören. In jedem Aspekt des Lebens, bei keiner Person geht es immer nur bergauf. Ich meine, es können ja bei Olympia am Ende des Tages nur 6 Frauen starten. So, also würde es die Chance für Viererbob geben, würden es auch mehr Frauen noch machen.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Wie fühlt es sich eigentlich an, mit 120 km/h durch einen Eiskanal zu düsen? Das habe ich mal eine gefragt, für die das zu ihrer täglichen Trainingsroutine gehört. Olympiasiegerin im Zweierbob, Laura Nolte. Sie ist ein absoluter Star der Bobszene und ich habe sie nach ihrer goldgekrönten Wintersaison 2024-2025 zu Hause in Frankfurt besucht. Was die Farbe Pink mit ihrem Erfolg zu tun hat, warum Töpfern die neue Teambuilding-Maßnahme Deluxe werden könnte und wieso das Einzige, was ihr am Eiskanal Angst macht, einem Haus ist, darüber haben wir gesprochen. Mein Name ist Freddy Schürheck. Viel Spaß euch bei dieser neuen Folge. Wir freuen uns, wenn ihr uns anschließend eine Bewertung dalasst oder uns abonniert. Hallo, liebe Laura.
Hallöchen, schön, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Bei dir zu Hause, wir sitzen jetzt gerade in deinem Wohnzimmer / Küche und vor allen Dingen sitzen wir am Tisch direkt vor einem großen goldenen Regal. Ich muss das kurz ansprechen, weil es ist so beeindruckend mit deinen ganzen Pokalen. Erzähl gerne mal unseren Hörerinnen und Hörern, was ich hier hinter dir alles sehe.
Ja, da sind ein paar Pokale von dieser Saison drin, von den Gesamtweltcup die Pokale und da war ja das sehr erfolgreich. Da konnte ich ja 2 Kategorien gewinnen und eine Bronzene. Und dann sind da noch die von der diesjährigen Weltmeisterschaft und Europameisterschaft die Medaillen da drin. Und die Olympiamedaille von 2022.
Also es ist einfach unglaublich. Da kriegt man richtig Gänsehaut, wenn man das hier so sieht. Erstmal danke nochmal, dass wir da sein dürfen. Ich bin ja quasi mit diesem Podcast so ein bisschen der Lieferdienst unter den Podcasts. Also ihr, Leute, könnt euch wünschen, wo ich als nächstes hinfahren soll, wen ich als nächstes als Sportlerin besuchen soll. Schreibt mir einfach über sportschauf@sportschau.de oder über unseren Instagram-Kanal sportschauf. Und Laura, wir haben wirklich unglaublich viele Nachrichten bekommen, dass wir bei dir mal vorbeigucken sollen.
So. Cool, das freut mich.
Und hier sind wir. Und ich bin traditionsgemäß natürlich wie immer mit dem Zug heute vorgefahren. Wobei, als ich eben deinen pinkfarbenen Laura Nolte Transporter draußen gesehen habe vor der Tür, dachte ich, damit hätte ich mich auch abholen lassen können. Der ist ja legendär. Da werden wahrscheinlich die Nachbarn auch immer ganz interessiert gucken, oder?
Ja, total. Eine hier aus dem Haus meinte auch, als ich eine Zeit lang mal weg war in Übersee, da hatte ich den ja nicht dabei, und sie immer so rausgeguckt hat und der hier stand, es haben wirklich jeden Tag Leute Fotos von dem Transporter gemacht, meinte sie. Also ja, fällt auf.
Er ist ungefähr genauso pink wie der Shopping Queen Bus, deswegen von Weitem denkt man wahrscheinlich kurz, ach, hallo Guido. Und dann kommt man näher und dann steht aber drin, Bob Team, Laura Nolte steht dann dran und dein Gesicht ist natürlich auch mit drauf und dann weiß man, du bist es. Aber ja, werden viele Fotos mitgemacht.
Ja, definitiv. Fällt halt auf, die meisten Transporter sind eigentlich weiß und nicht pink, aber ja.
Wie bist du da drauf gekommen, den so zu machen?
Ja, tatsächlich hat sich das mit der Farbe Pink bei mir schon relativ früh herauskristallisiert. Es ist schon immer irgendwie so eine Farbe, die ich total cool fand, also meine Lieblingsfarbe eigentlich. Und dann war es einfach am Anfang so, dass ich fand, beim Bob ist alles, also viel so trist und schwarz und grau und so. Und dann dachte ich, warum nicht ein bisschen Farbe mit reinbringen? Und dann fing es an, dass ich erstmal pinke Mützen hatte. Und dann kam mein Sponsor irgendwann auf die Idee, hey, lass uns doch den Transporter mal pink machen.
Ja. Und ich sehe natürlich auch hier in deiner Wohnung einiges, zumindest an rosa. Hier sind zum Beispiel Stühle am Küchentisch in altrosa, wie Guido Maria Kretschmer sagen würde. Deine Handyhülle in neonpink, die Mikrowelle in rosa,
zieht sich durch, tatsächlich. Die Mikrowelle habe ich sogar von Debbie geschenkt bekommen.
Ah, ja. Von deiner Anschieberin.
Genau, von meiner Anschieberin.
Aus dem Zweierbob.
Ja, die weiß natürlich auch genau, was mir gefällt.
Na klar, die werden wir eventuell, das ist jetzt ein kurzer Spoiler, diese Folge hier auch nochmal kurz hören. Aber dazu dann später mehr. Wir gucken jetzt erstmal darauf, wie du eigentlich die geworden bist, die du mittlerweile bist, wie du das Regal gefüllt hast in den letzten Jahren. Und zwar mit Hilfe eines kleinen Steckbriefs, den mein lieber Kollege Conny Kleine zusammengestellt hat.
Sportschau F. Steckbrief.
Laura Nolte ist 26, kommt aus Unna und ist Bobfahrerin. Ihr größter Erfolg? Naja, neben mehreren Welt- und Europameisterschaftssiegen wurde die Bobpilotin bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking Olympiasiegerin im Zweierbob. Gemeinsam mit Anschieberin Deborah Levy. Seitdem ist sie die jüngste Bob-Olympiasiegerin der Geschichte. Laura Nolte ist Sportsoldatin und Studentin der Wirtschaftspsychologie an der Ruhr-Universität in Bochum. Sie trainiert beim BSC Winterberg und lebt derzeit in Frankfurt. Zum Bobsport kam Laura 2016. Da war sie erst 16 und eigentlich noch Leichtathletin. Nach einem spontanen Anschubtraining und der Jugendolympiade kurz darauf ließ sie den Schlitten aber nie wieder los. Die zweifache NRW-Sportlerin des Jahres mag sehr gerne gute Musik, guten Kaffee und Tagebuch schreiben. Das kann Laura gar nicht leiden. Tempoläufe und alles, was langsam ist, aber schneller sein könnte. Besondere Eigenschaft? Laura fährt jedes Rennen mehrmals. Erst mental im Kopf und in der Theorie, danach im Eiskanal. Fun Fact: Pinke Dinge findet Laura Nolte schön. So schön, dass sie immer etwas Pinkes am Körper tragen muss. Jeden Tag. Sonst ist sie einfach nicht sie selbst.
Ja, sehr cool. Das trifft's.
Trifft's 100%.
Also das trifft's zu 100%. Hätte ich nicht besser beschreiben können quasi.
Mein lieber Kollege Conny, der diesen Steckbrief gemacht hat, hat sich übrigens gefragt, und die Frage muss ich einfach mal an dich weitergeben, weil ich es eine sehr smarte Frage finde, auch wenn er so sagte, ja, vielleicht ist das jetzt auch zu verkopft, aber das frage ich mich gerade so. Bist du schneller, wenn du in Gedanken den Eiskanal einmal durchgehst, bevor du dann wirklich durchfährst? Oder bist du schneller, wenn du durchfährst im Bob mit 130 km/h?
Im Optimalfall kann ich so in Echtzeit durchgehen in meinem Kopf. Genau, wenn ich das durchgehe, habe ich eigentlich das Gefühl, wie schnell ich sein sollte. Aber es kommt immer drauf an. Manchmal gehe ich auch noch so ganz kurz vorm Start noch mal ganz schnell durch, dass ich noch einmal so ganz schnell die Kurvenreihenfolge gehe. Dann ist es natürlich schneller als in echt. Aber normalerweise kann ich das auch in Echtzeit.
Wie bist du denn eigentlich so eine Rennsau geworden? Also entschuldige den Ausdruck, aber das hat dein Papa gesagt. Ich habe ein Interview von deinem Papa gesehen, da hat er gesagt, meine Tochter war schon immer eine Rennsau. Wann hast du das gemerkt, dass du eine bist?
Gute Frage. Schon eigentlich relativ früh habe ich ja auch mit der Leichtathletik angefangen und schon immer war so dieser Hang zum Adrenalin so ein bisschen da. Und ich weiß nicht, mir hat das direkt auch so viel Spaß gemacht. Natürlich hatte ich vor den ersten Bobfahrten damals ziemlich Respekt, aber es hat mir so viel Spaß gemacht und dann habe ich so gemerkt, das ist schon ziemlich mein Ding. Also man braucht natürlich schon auch eine Portion Mut, vor allem nachdem es mal vielleicht schief gegangen ist und nachdem man vielleicht mal gestürzt ist. Aber ich habe so gemerkt, so dieses Durchbeißen und immer wieder aufstehen und so, das kann ich irgendwie und das macht mir auch Spaß und ja.
War Leichtathletik für dich vielleicht dann am Ende des Tages mit zu wenig Adrenalin versehen? Oder also, dass dir da so ein bisschen so das Abenteuerlustige dann irgendwann gefehlt hat, weswegen du dann gesagt hast, okay, komm, jetzt alles auf Bob.
Ja, ich muss sagen, Bobfahren macht mir schon deutlich mehr Spaß. Einfach, es ist vielfältiger, weil am Ende des Tages im Sommer trainiere ich eigentlich wie eine Leichtathletin. Da mache ich genau das Gleiche wie die Leichtathleten. Ich bin ja auch beim David Korell in der Trainingsgruppe, der ganz viele Sprinter und Sprinterinnen in der Gruppe hat. Deswegen mache ich da eigentlich die ganze Zeit Leichtathletik und im Winter kommt aber noch was Cooles mit bis zu 150 km/h dazu, und zwar das Bobfahren, und das ist super vielfältig und ja, da hat man immer eine neue Challenge und das gefällt mir einfach sehr. Es ist einfach noch mal ein bisschen mehr, würde ich sagen.
Aber wenn wir es uns jetzt noch mal angucken, also ganz rein faktisch, Eiskanal 130 km/h, wie bekloppt muss man sein, dass man sich das wirklich immer wieder traut?
Ja, schon ziemlich bekloppt. Also am Anfang wusste ich auch gar nicht, als ich angefangen habe, was so richtig auf mich zukommt. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen, aber noch nie zum Beispiel in echt. Und ich muss auch sagen, in echt ist es was ganz anderes. Und das sagen auch alle, die immer das erste Mal an der Bobbahn waren, dass das viel schneller einem vorkommt als im Fernsehen. Weil klar, im Fernsehen sind die Kameraeinstellungen so gewählt, dass man den Bob möglichst lange sieht, die ganze Zeit im besten Falle. Aber wenn man an der Bahn steht, dann blinzelt man einmal und der Bob ist schon wieder da vorbei. Und es ist laut und es ist, ja, rough einfach. Und ich wusste am Anfang nicht so richtig, auf was ich mich einlasse. Vielleicht war das auch ganz gut so, aber jetzt mittlerweile habe ich es halt auch lieben gelernt und ja.
Warst du auch als Kind immer schon so auf Risiko und abenteuerlustig und so?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, früher immer zum Beispiel mit meinen Freundinnen haben wir immer auf Inlinern Räuber und Gendarm gespielt und so. Und da war ich auch immer die am allerschnellsten irgendwie weggeflitzt ist oder ja, auf dem Fahrrad, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, es war nicht ganz in Ordnung, aber es ist verjährt. Da habe ich immer welche auf dem Gepäckträger mitgenommen und bin immer so schnell gerast und alle wollten immer bei mir auf dem Gepäckträger mitfahren, weil ich immer am schnellsten gefahren bin und so. Also ich fand es schon immer cool, glaube ich, ja.
Wie viel Technik-Skills braucht man eigentlich beim Bobfahren?
Oh ja, doch schon einige. Und das war auch das, was mir am Anfang am schwersten gefallen ist und was mir auch immer noch so der unliebste Part ist eigentlich. Es gibt ja so manche, wie zum Beispiel auch Francesco Friedrich, die friemeln total viel am Bob rum und stellen ganz viel ein. Und mir macht halt das Drumherum mehr Spaß. Also mir macht das Fahren Spaß, das Anschieben, das mit dem Team unterwegs sein. Aber diese Arbeiten in der Garage, da könnte ich auch gerne drauf verzichten.
Aber sie gehören eben mit dazu. Es ist eben nicht wie bei der Formel 1 oder so, dass man sagt, da ist die Boxengasse und da ist ein Team von 30 Ingenieuren, die irgendwie dafür sorgen, dass du so schnell bist wie möglich. Sondern im Zweifel musst du selbst den Schraubenzieher irgendwie in der Trainingstasche haben.
Ja, total, auf jeden Fall. Wir sind vor jedem Training, müssen wir die Kufen ja auch immer selber montieren, nochmal alles durchchecken, den Sitz verstellen, umbauen, Lenkseile, die Einstellung ändern. Also wir bauen jeden Tag in der Garage irgendwas um und vor den Rennen müssen wir auch unsere Kufen selbst schleifen und polieren und das gehört auch alles mit dazu. Und ja, ist nicht immer die schönste Arbeit, aber es muss halt gemacht werden und das wissen auch viele nicht oder viele wissen auch nicht, wir müssen auch den Bob ja immer selber von A nach B tragen und schleppen und das, da gibt es nichts Automatisches und auch eben im Transporter von A nach B fahren durch ganz Europa, ja, sind halt schon so die Schattenseiten so ein bisschen, aber ja.
Hast du schon mal eine andere Bobfahrerin oder einen anderen Bobfahrer gesehen mit einem ähnlich coolen Transporter, wie du ihn hast?
Nee.
So, da kann man dann eben auch so ein bisschen seine Duftmarke hinterlassen.
Genau.
Wenn wir nochmal gucken, eben auf die Ausbildung zur Bobfahrerin. Wie wird man überhaupt erstmal Bobpilotin? Also was muss man alles lernen?
Ja, vor allem das Fahren halt eben, ganz klar. Ich habe damals ja im Monobob angefangen dann, war ja auch noch relativ jung, war noch 16, als ich angefangen habe, konnte also noch nicht mal Auto fahren, aber sollte Bob fahren lernen. Und ja, dann geht es halt darum, wir gehen mit den Trainern vor jedem Training auch immer die Bahn zu Fuß ab und gehen dann zu Fuß durch den Eiskanal mit so Eiskraxen und schauen uns die verschiedenen Kurven an und dann erklären die einem halt, okay, oder wir sehen ja auch, wie lang ist die Kurve ungefähr, was hat sie für einen Radius, wo sind Druckpunkte, wo muss gelenkt werden und wo nicht. Also wir kriegen quasi von den Trainern ein Konzept an die Hand, mit dem wir dann versuchen, das alles umzusetzen natürlich. Und dann ist es so, dass man sich eine Bahn auch nur Stück für Stück erarbeitet. Also angenommen, eine Bahn hat 14 Kurven, dann fange ich nicht direkt von oben an als Anfängerin, sondern ich fange erstmal vielleicht in Kurve 9 an. So war es bei mir damals in Winterberg. Da bin ich immer von Kurve 9 erstmal losgefahren und hatte dann ja nur noch 5 Kurven. Aber so kann ich Stück für Stück mich auch an die Geschwindigkeit gewöhnen und muss mir nicht direkt die ganze Bahn auf einmal merken, sondern alles kommt so Stück für Stück. Und so erarbeitet man sich das.
So, und dann sitzt du eben drin, hast diese Lenkseile.
Genau.
Und dann ziehst du nach rechts so ein bisschen, wenn du nach rechts willst. Oder dann ziehst du das linke Seil. Oder wie kann ich es mir vorstellen.
Genau, also grob gesagt ist es so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich in der Rechtskurve die ganze Zeit nur das rechte Seil in der Hand habe, sondern ich lenke nur in den Druckbereichen, dann kommt vielleicht ein druckloser Bereich, da muss ich in der Kurve mal wieder loslassen, vielleicht sogar das linke Seil ein bisschen in die Hand nehmen, um den Bob oben zu halten und dann muss ich genau die Ausfahrt auch wieder timen, dass ich wieder dran gehe oder es gibt auch Kurven mit 4 Lenkbewegungen, mit 4 Druckpunkten oder so ein Kreisel zum Beispiel ist auch ganz kompliziert. Ja, also es ist jetzt nicht immer so, in der Rechtskurve halte ich komplett rechts, dann hätte ich so viel Druck, dass ich am Ende auf jeden Fall stürze, sondern man muss an den richtigen Zeitpunkten auch lenken. Und noch dazu, das ist aber dann, wenn man auch schon gut Bob fahren kann, geht es dann irgendwann auch darum, dass man mit so wenig Lenkaufwand wie möglich dahin kommt, wo man hinkommen will, weil Lenken bremst auch, also weil einfach sich die Kufen ja querstellen auf dem Eis und man ist eigentlich desto schneller, desto weniger man lenkt, aber man muss auch lenken, sonst geht's auch schief.
Wie viel wiegt so ein Bob, wenn du den ja dann immer von A nach B schleppen musst auch?
Genau, der Zweierbob, der wiegt 170 Kilo. Ja, und der Monobob 163.
Ich hatte dich ja gebeten, für unsere schöne Rubrik die Taschenkontrolle, deine Trainingstasche mal mitzubringen. Ich sehe sie noch nicht. Ich hoffe, sie ist pink. Ansonsten wäre ich enttäuscht.
Ich habe sie hier pink. Stehen, ja.
Sehr schön. Dann hol sie doch gerne mal hoch auf den Tisch und dann gucken wir da mal zusammen rein, was du eben ansonsten noch alles neben natürlich dem Bob fürs Training brauchst.
Also sie ist natürlich pink.
Ja, es ist eine sehr große pinke Trainingstasche. Sieht aus wie so eine riesige Reisetasche,
ja, genau.
Ehrlicherweise.
Kann man auch so ein bisschen vielleicht als Reisetasche nehmen. Ja, was habe ich drin? Also auf jeden Fall eine Musikbox immer.
Mhm.
Darf nicht fehlen, man muss immer Musik anhaben.
Was hörst du dann so? Ice, Ice Baby.
Ja, nee, wir hören aber, also so im Training unterscheidet sich nochmal von der Wettkampfmusik, aber im Training schon noch eher was Schnelleres, so, aber Richtung eher Hip-Hop oder Pop oder so in die Richtung so. Jetzt nicht so extrem ist, aber Wettkampfmusik ist nochmal ein bisschen anders, auch von den Lyrics her dann. Dann habe ich noch immer pinke Badelatschen dabei. Immer wenn man nach einem anstrengenden Trainingstag keine Lust mehr auf die Turnschuhe hat, geht man in Badelatschen nach Hause. Dann
selbst bei den eiskalten Temperaturen, die euch umgeben manchmal.
Ja, vor allem im Athletiktraining ist es dann halt so, wir müssen ja trotzdem, wenn wir morgens unsere Bob-Einheit haben, müssen wir am Nachmittag trotzdem noch Athletik machen, Sprint oder Kraft und dafür dann vor allem. Genau, dann habe ich noch Autogrammkarten immer mal dabei. Man weiß ja auch nie. Ja.
Zeig mal, wie sieht deine Autogrammkarte aus? Super, schönes Bild, auch so ein bisschen in pinkfarbenem Scheinwerferlicht. Schönes Porträtfoto, du mit Pony. Und hinten drauf dann der Bob. Ja. Wie oft musst du so Autogramme schreiben?
Schon viel. Also es kommt halt immer drauf an, nach der Saison. Also es werden quasi entweder während der Saison natürlich immer ein paar Anfragen kommen, wenn ich an der Bahn bin. Oder nach der Saison beantworte ich die gesammelten Autogrammanfragen, die an die Autogrammadresse geschickt wurden. Und das sind schon sehr viele. Also ich zähle die nicht, aber es dauert schon immer ein bisschen, bis ich das alles abgearbeitet habe.
Weißt du noch, wie es sich angefühlt hat, das erste Mal ein Autogramm zu schreiben?
Ja, ich weiß es noch, nach der Jugendolympiade damals, 2016, kam die erste Anfrage und da hatte ich noch gar keine Autogrammkarten. Also das war ja mein erster internationaler Wettkampf und dann habe ich erstmal Fotos ausgedruckt und darauf unterschrieben, weil ich gar nicht wusste, was ich machen soll. Und das war schon ein cooles Gefühl. Generell, ich freue mich immer sehr über Autogrammanfragen. Oft ist auch was von Kindern dabei, die dann auch noch was dazu malen oder so. Das finde ich auch immer super schön. Also ja, ist schon cool.
So, was haben wir noch in der Tasche?
Dann hier aus Lake Placid.
Ach, wie süß, ein kleiner Biber ist das, ein kleiner Stoffbiber.
Ja, süß.
Ja, aus Lake Placid, wo du ja gerade erst zur Weltmeisterin geworden bist.
Genau.
Mit Debbie zusammen.
Ja, so sieht's aus. Der ist auch als Glücksbringer dabei. Und sonst immer noch mal ein paar Ersatzsocken, man weiß ja nie. Und was habe ich noch? Ein Handtuch, braucht man auch immer. Kopfhörer. Auch sehr wichtig, gerade im Wettkampf mache ich mich immer mit Kopfhörern warm, um in meinen Fokus zu kommen.
Das heißt auch, damit du gar nicht erst in Versuchung kommst, andere Kandidaten zu sehen, wie schnell die sind oder auch nicht oder über was sie diskutieren, sondern wirklich voller Fokus auf dich.
Genau, da ist auch ja jeder so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch ein paar bei uns, die dann auch immer noch zusammen einlaufen, quatschen und Spaß haben. Aber zum Beispiel Debbie und ich sind da ganz anders. Wir haben da beide genau den gleichen Rhythmus und wollen uns abschotten mit unseren Kopfhörern und in unseren Fokus kommen. Und genau, ich möchte nicht hören, was die anderen machen, nichts mitbekommen, sondern einfach bei mir sein. Genau, dann habe ich immer noch verschiedene Arten von Labello dabei. Braucht man auch immer als Frau, würde ich mal so sagen. Und zuletzt, also so viel mehr habe ich gar nicht mehr drin, aber natürlich immer noch was zu essen. Also Proteinriegel oder auch Haferriegel, die so mit Schoko sind. Weil so ein bisschen Schokolade zwischen den Läufen finde ich immer ganz toll.
Ja, das muss auch mal sein.
Genau, ja.
Ja, ich habe auch mal gehört, dass Debbie und du, als ihr euch das erste Mal getroffen habt und so ein bisschen beschnuppert habt, so nach dem Motto, na, mal gucken, vielleicht sind wir ein gutes Team oder nicht, dass ihr gemerkt habt, dass ihr ein gutes Team seid, als ihr beide beim Essen gehen hinterher noch ein Dessert bestellt habt. Genau, und dann wusstet ihr, okay, alles klar.
Genau so war es im Winterberg. Wir waren erst normal essen und dann gab es aber irgendwie keinen guten Nachtisch, aber dann hat sich rausgestellt, wir beide wollten noch einen Nachtisch und sind dann noch weiter zu einer Bäckerei gegangen, haben uns noch Kuchen geholt.
Was würdest du denn sagen, was macht dir mehr Spaß? Im Monobob alleine zu fahren oder mit Debbie im Zweierbob?
Also Zweierbob macht mir definitiv viel mehr Spaß. Einfach, ich finde, Bobfahren ist eine Teamsportart. Ich könnte ohne meine Mädels gar nichts erreichen, weil allein ja den Bob von A nach B zu bekommen, zu transportieren, das funktioniert nicht. Die ganze Materialvorbereitung und so, die verbringen halt für den Monobob genauso viel Zeit wie ich in der Garage. Und am Ende des Tages sitzen sie aber nicht mit im Bob. Und das finde ich halt sehr schade. Ich muss sagen, der Monobob macht mir auch Spaß, weil der auch einfach sehr, sehr tricky zu fahren ist. Und man auch gesehen hat, dass man da sich krass weiterentwickelt hat, jetzt so von der Fahrlinie. Man muss das schon anders fahren als im Zweier. Und das macht mir auch Spaß, das rauszufinden und auch den Anschub so ein bisschen auszuklügeln. Aber am Ende des Tages, ja, wie gesagt, zusammengewinnen ist eigentlich immer schöner als alleine und im Team macht es einfach mehr Spaß.
Ich habe einen Audiobeweis für dich mit dabei. Ich gucke ja immer nach Audiobeweisen von meinen Gästinnen. Und das sind immer so kleine Nachrichten oder Audios, die ihre Karriere so ein bisschen belegen. Und wir hören mal einmal rein, was ich dir hier mitgebracht habe von der schon viel besprochenen Debbie, deiner Anschieberin, habe ich eine Nachricht.
Audiobeweis.
Laura und ich konnten ja schon einige schöne Erfolge zusammen feiern und vor allem die Olympischen Spiele sind natürlich was ganz Besonderes, was wir nicht vergessen werden. Die Gefühle, die wir da in dem Moment, als wir unten ins Ziel gefahren sind, gespürt haben, das, glaube ich, werden wir sehr wahrscheinlich so in der Form nicht nochmal erleben, weil das so besonders war und ja, wir das gar nicht realisieren konnten, was wir da eigentlich gerade geschafft haben. Also das ist auf jeden Fall ein Erfolg, der immer in Erinnerung bleiben wird. Aber auch unser erster Weltcupsieg in La Plagne in 2020 war ein richtig cooler und besonderer Wettkampf, weil wir uns davor auch durch eine harte Selektion für den Weltcup qualifiziert hatten und damit Startrekord zum Sieg gefahren sind. Und man sieht auch bei den Interviews dann nach dem Wettkampf, wie viel Spaß wir einfach hatten, wie überwältigend das für uns war und wie wir es auch gar nicht so richtig verstanden haben, dass wir das gerade gemacht haben. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooler Wettkampf, ein sehr schöner Wettkampf, den wir, denke ich, auch nie vergessen werden.
Ja, also erstmal sehr schöne Überraschung. Und ja, wenn ich das jetzt so höre, man ist direkt wieder drin in dem Gefühl. Und das wären auch so die beiden Momente, die ich jetzt herauskristallisiert hätte, wenn man mich auch fragt. La Plagne, das war so verrückt, auch die Interviews danach, wenn man sich die anhört. Also die Stimme war auch ganz hoch und irgendwo. Und ja, Olympia war natürlich richtig krass. Also wie auch Debbie schon meinte, ich glaube, das werden wir wirklich nicht so ein zweites Mal noch erleben. Also klar, hoffentlich wird nächstes Mal Olympia auch erfolgreich, aber diese Gefühle sind, glaube ich, beim ersten Mal so schon am allerkrassesten, so wie es jetzt war, weil das auch schon irgendwo ein bisschen unerwartet kam und man das, wie Debbie gesagt hat, auch gar nicht richtig realisieren konnte in dem Moment. Das hat echt so ziemlich lange gebraucht, bis das so ja, angekommen ist.
Also ihr seid ja eben auch wirklich sehr gute Freundin. Du hast mir auch eben gesagt, das kann ich ja mal gerade verraten, dass du gleich noch mit ihr verabredet bist. Ihr macht einen Töpferkurs zusammen.
Genau.
So, ne? Also eben auch im, ich wollte schon sagen, im echten Leben, aber der Sport ist ja dein echtes Leben, aber im Privatleben seid ihr eben auch befreundet. Was würdest du sagen, was ist das Besondere daran, eben mit auch einer Freundin so einen Erfolg teilen zu können?
Ja, das ist natürlich das Nonplusultra. Also ich glaube, schöner geht's gar nicht. Wir sind über die Jahre so zusammengewachsen und sind zusammen auch durch Höhen und Tiefen gegangen. Es waren nicht alle Wettkämpfe bis dahin immer gut und auch in der vorolympischen Saison waren da noch so ein paar Zweifel und so. Aber am Ende des Tages wussten wir immer, wir können uns gegenseitig zu 100% vertrauen. Wir haben einfach diese tiefe Freundschaft und das hat auch vor Ort so viel erleichtert, weil wir waren 3 Wochen in Peking und es war Corona-Zeit und wir durften zu keinen anderen Leuten Kontakt haben. Nicht mal zur gesamten deutschen Nationalmannschaft vom Bob. Also wir durften nur mit einem weiteren Männerteam Kontakt haben, weil wir innerhalb der Mannschaft separiert waren, um halt das Risiko zu minimieren. Und da hat es einfach alles verändert, dass wir sowieso so gute Freundinnen sind, weil wir sowieso gerne aufeinander hängen und uns in diesen 3 Wochen einfach gar nicht langweilig wurde. Wir sind dann teilweise um 21 Uhr abends noch Tischtennis spielen gegangen oder sowas, weil unser Wettkampf auch spät abends war, wollten wir uns so ein bisschen an diesen Rhythmus gewöhnen. Also ja, und das macht einfach diesen Unterschied aus und das macht es einfach so schön, dann zu sehen, okay, das, wofür wir zusammen die ganze Zeit gearbeitet haben und wo nie einer gesagt hat, er vertraut dem anderen da nicht mehr oder hätte noch andere Optionen oder was auch immer. Das gab es nie, war nie eine Debatte und das hat sich dann auch ausgezahlt. Also es hat sich einfach ausgezahlt und wir haben es zusammen erleben dürfen. Das war so schön.
Gleichzeitig kann ich mir aber vorstellen, wenn man eben mit so einer guten Freundin was zusammen macht, das ist wahrscheinlich ähnlich wie wenn man irgendwie zusammen arbeitet oder so. Es würde mir nicht so einfach fallen, sich gegenseitig zu kritisieren. Gerade wenn man wie ihr beide eben so ein sportliches, dynamisches Duo ist. Man muss sich ja gegenseitig auch mal kritisieren können. Man muss auch mal sagen können, pass mal auf, ich glaube, das musst du mal so und so machen oder das war jetzt nicht gut von dir. Fällt euch das einfacher, weil ihr Freundin seid oder haltet ihr dann doch eben manchmal ein bisschen die Kritik zurück, wenn man sich denkt, oh nee, wir teilen uns ja heute Abend noch das Zimmer zusammen und wir wollen nachher noch zusammen essen gehen und morgen ist ja auch wieder Töpferkurs.
Ja, also natürlich ist sowas dann immer nicht schön, aber ich muss sagen, das haben wir so selten eigentlich, weil auch eigentlich unsere Aufgabenbereiche so klar verteilt sind. Also wenn ich jetzt mal nicht gut gefahren bin oder Probleme in der Bahn habe, dann ist es gar nicht so, dass Debbie sagt, Laura, willst du nicht mal gucken oder so, sondern sie weiß ganz genau, okay, ich gebe alles dafür, dass ich diese Kurve gut hinkriege und das mache ich ja mit den Bahntrainern zusammen. Genauso, wenn sie beim Anschub irgendwelche Schwierigkeiten technisch hat, dann sage ich auch nicht, ja, wie kann das denn sein, dass du das nicht hinkriegst, sondern ich weiß, sie wird alles versuchen, um das zu machen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir gegenseitig wissen, auch wenn mal irgendwelche Themen sind, wir werden beide alles versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Und das weiß ich bei Debbie auch immer, da kann ich mich immer zu 100% verlassen. Und wenn es mal was gibt, ist es dann natürlich, ich glaube, wir haben da auch kein Problem mit uns. Also wir kritisieren ja uns nicht, indem wir uns dann, wenn dann gegenseitig schlecht machen wollen, sondern es ist ja auch nur für unser beider Wohl dann gedacht und da können wir, glaube ich, beide gut mit. Also das passt eigentlich alles.
Und wahrscheinlich seid ihr beide auch ähnlich selbstkritisch, dass ihr selbst schon merkt, so, ey, komm, pass auf, das und das war nicht so gut. Ist die Deborah Levy auf jeden Fall. Sie hat mir nämlich auch eine Sprachnachricht geschickt, in der sie kurz mal beschrieben hat, was ihr aktueller Fail so ein bisschen ist in eurem Training.
Audiobeweis.
Mein aktuelles Problem ist, dass ich Laura häufig beim Einstieg hinten in den Rücken springe mit meinen Ice-Bikes und ihr dann ganz schöne Kratzer und Narben hinterlasse, was mir auch wirklich sehr leid tut. Ich schaffe es auch mittlerweile, ohne Laura da hinten zu verletzen, einzuspringen, aber es gelingt mir auch nicht immer. Und da gab es vor ein paar Jahren nämlich auch ein Fail. Das war aber zum Glück bei einer Selektion und nicht bei einem internationalen Wettkampf, wo auch Kameras aufgestellt sind, wo ich Laura nicht oben im Rücken reingesprungen bin, sondern weiter unten im Po-Bereich in der Mitte und sie dann unten ausgestiegen ist und plötzlich meinte, dass es hinten ein bisschen frisch ist und man dann wirklich so ein richtiges Loch gesehen hat, was ich dann mit meinen Ice-Spikes da an Stoff abgekratzt hatte. Und ja, das war echt so ein kleiner Fail. Wir konnten auch drüber lachen, das war auch sehr witzig. Laura konnte auch vor allem drüber lachen. Und es hat zum Glück auch keiner gesehen. Ja.
Oh mein Gott, was ist da passiert?
Ja, also ich muss sagen, damals war das auch schon so ein bisschen mein eigenes Verschulden, weil ich immer sehr lange gebraucht habe für den Einstieg. Und ich hing dann da halb noch am Sitz und dann ist Daddy halt in dem Moment auch reingesprungen und dann auch ein bisschen zu hoch hatte sie ihren Fuß und dann ist es halt zusammengekommen, dann ist sie mir quasi, hat sie mir so am Hintern einmal lang gestriffen mit dem Ice-Bike, der ja 200 Nägel oder so hat und ja, dann fehlte da ein Stück vom Rennanzug.
Wie ist das denn ansonsten eigentlich, also wir haben hier oft Sportlerinnen im Podcast zu Gast, die entweder eben Solosport machen oder eben Mannschaftssport direkt mit einer ganzen Gruppe. Ihr seid jetzt zu zweit. Sie als Anschieberin, du als Pilotin. Wie ist da das Hierarchiegefälle? Gibt's das?
Genau, also wir sind ja eigentlich auch sogar immer zu dritt unterwegs. Also diese Saison war ja auch noch Leonie Kluwek mit unterwegs. Und dann ist es so, dass die beiden, also weil zu zweit kann man das alles gar nicht, ja, von der Arbeit her auch schaffen. Und die Leonie ist ja auch ein paar Rennen gefahren. Und die wechseln sich dann halt mal so ab. Aber ja, wir sind dann zu dritt unterwegs. Und manche Teams haben das, glaube ich, krasser. Ich glaube, mit so einem Hierarchiegefälle bei uns gibt's das eigentlich gar nicht. Ich glaube, das ist auch mehr so bei den Männern, dass der Pilot wirklich der Chef ist, weil der halt auch ja 4 Anschieber unter sich hat nochmal. Da muss man auch ein bisschen mehr Struktur, sage ich mal, reinbringen. Aber bei uns ist das so entspannt. Also klar, am Ende des Tages bin ich eigentlich so mehr oder weniger die Chefin des Teams. Und ja, aber wir entscheiden immer zusammen. Also ich frage zusammen, ja, was haltet ihr davon, wenn wir um 7.30 Uhr in die Garage gehen oder meint ihr, 7.40 Uhr reicht und so? Und dann überlegen wir zusammen und ja, also da gibt es das jetzt eigentlich gar nicht mit so einem krassen Hierarchiegefälle.
Wenn wir jetzt nochmal gucken auf eben Olympische Spiele, wo ihr Gold geholt habt, wir gucken da auch nochmal in einen kleinen Audiobeweis rein, wie das damals war, eben bei den Olympischen Spielen, du auf dem Weg zur Goldmedaille.
Audiobeweis.
Noch ein Griff, jetzt kein Sturz, sie bleibt auf den Kufen. Laura Nolte ist Olympiasiegerin, die jüngste aller Zeiten. Unfassbar.
Wahnsinn. Es ist so krass. Also wirklich, man kann es nicht realisieren. Wir haben auch in einem Interview gesagt, wir haben uns gefühlt, als wären wir betrunken. Und das war auch so. Also wir haben uns wirklich so gefühlt. Man war so richtig so high irgendwie, ich weiß nicht, das war krass. Also es war, ich hatte sowas noch nie in meinem Leben, seitdem auch nie wieder. Und ja, wahrscheinlich, vielleicht bleibt es auch einmalig, aber es war ganz toll.
Vor allen Dingen ist es natürlich immer krass zu sehen, wenn man sich überlegt, was auf dem Weg dahin alles zu meistern war, was auch für Abstriche gemacht werden mussten und was es vielleicht auch mal für Niederlagen gab. Also mir kommt da jetzt direkt in den Kopf wieder, als du 2019, 2020 in der Saison damals so übel gestürzt bist mit dem Bob. Also der ist ja komplett umgekippt bei einem Rennen. Weißt du noch, was dir da damals durch den Kopf gegangen ist?
Ja, das war ganz bitter. Das war ja bei meiner ersten Weltmeisterschaft in 2020, genau. Und wir hatten eine super Saison eigentlich im Weltcup und dann ist, also auch ganz überraschend, wo auch eben, wie eben schon erläutert, unser erster Weltcupsieg in der Planier dabei war. Und dann ist ja Debbie krank geworden und ausgefallen und sollte aber eigentlich zu dieser WM wieder fit werden, war auch vor Ort, musste dann aber spontan wieder abreisen und dann hat's mir irgendwie das völlig die Sicherung durchgehauen. Also ich kam damit irgendwie nicht zurecht. Ich war einfach noch ja zu unerfahren, zu jung dafür, weil in meinem Kopf so war, okay, wir haben hier eine Chance, eine Medaille zu gewinnen und das erwartet nach dieser Weltcup-Saison gefühlt auch jeder. Aber ich habe diese Chance nur mit Debbie. Ich kann das nicht ohne Debbie schaffen und so. Das war so in meinem Kopf. Und dann habe ich mich halt schon so relativ schnell das Ganze irgendwie aufgegeben und war so verkopft, dass ich im Training schon zweimal gestürzt bin. Oh. Ja, und es hatte sich also eigentlich schon irgendwie angebahnt. Und ich war auch schon total, ja, groggy, sage ich mal, als wir in den Wettkampf reingegangen sind. Und hatte auch gar nicht das Selbstvertrauen so, wie ich es mittlerweile habe nach einem Sturz. Da weiß ich, wenn ich nach oben gehe, wieder an den Start, ich schaffe das jetzt im nächsten Lauf. Und da stand ich eigentlich oben und war so, ja, wahrscheinlich stürzen wir gleich wieder. So, und so war es dann auch.
Wie läuft so ein Sturz denn dann eigentlich ab? Also, weil das sieht ja wirklich brutal aus. Wenn man das sieht, dann denkt man sich, das kann ja gar nicht gut gehen. Also, dass ihr dann da irgendwie wohlbehalten oder zumindest ansatzweise wohlbehalten wieder rausklettert, das kann man sich da gar nicht vorstellen. Wie ist das, wenn man da drin sitzt? Also, man schlägt mit Sicherheit ja richtig mit dem Kopf. Ihr habt ja einen dicken Helm auf, aber trotzdem, du schlägst voll auf dem Eiskanal.
Genau, also man kippt halt komplett auf die Seite und die Anschieberinnen werden meistens so ein Stück rausgezogen, weil die ja keinen richtigen Sitz haben. Dann ist deren Schulter oder Rücken auf dem Eis und wird dabei über 100 km/h entlang geschliffen und das ganze Gewicht vom Bob ist ja, drückt ja auch noch auf die drauf. Und bei mir ist es immer der Kopf, der halt rausguckt und der dann halt zwischen Bande und Bob hin und her geschleudert wird. Und ja, ich hatte auch schon oft eine Gehirnerschütterung halt dann nach so einem Sturz. Das ist schon äußerst brutal und es kann auch glimpflich ausgehen, aber auch in der Vergangenheit hatten wir jetzt wirklich schwere Stürze bei anderen Teams auch, wo wirklich viel passiert ist. Also es kann auch ganz schlecht ausgehen. Ja.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man dann bedenkt, du trägst dann die Verantwortung quasi auch für deine Anschieberin, ne? Sowas hat man ja wahrscheinlich dann auch im Kopf, dass man sich denkt, ach scheiße, nicht nur ich tue mir jetzt gerade weh, sondern
total. Also das ist immer der erste Gedanke, der einem durch den Kopf geht. Wie geht's meiner Anschieberin? Weil ich auch weiß, dass es da hinten, wie gesagt, noch mal robuster ist und wie man rausgezogen wird. Das ist ja der erste Gedanke. Und es tut einem natürlich total leid. Man hat es ja nicht mit Absicht gemacht, aber die Anschieberin kann man nun mal gar nichts dafür. Und ja, das ist schon nicht so schön. Ja.
Was hast du jetzt zum Beispiel eben damals im Weltcup 2020 aus diesem Sturz und aus dieser Niederlage in dem Moment für dich gelernt?
Ja, also was eigentlich das Hauptding war, glaube ich, dass ich mich so habe aus dem Konzept bringen lassen, dass Debbie dann nicht da war. Und was ich daraus gelernt habe, ist vor allem, dass man auch performen kann oder muss, wenn nicht alles im Vorhinein 100% so abläuft, wie man es gerne hätte, wenn irgendwas schief geht. Und das muss jetzt gar nicht mal nur Debbie betreffen. Das kann ja auch sein, dass irgendwie das Wetter ist doch anders, als man dachte. Oder man wird auf einmal krank oder irgendwas. Aber Olympia oder Weltmeisterschaften warten nicht auf einen selbst. Die sind an Tag X und man muss es nehmen, wie es kommt und man muss an Tag X performen können. Und das habe ich daraus auf jeden Fall gelernt, mich da nicht so von links und rechts beeinflussen oder beeindrucken zu lassen, sondern zu wissen, okay, das ist jetzt nicht so, wie ich mir es vorgestellt hatte, aber alles gut, ich werde das auch so rocken. Das ist ein ganz wichtiges Learning, was ich daraus mitgenommen habe und auch nicht zu früh aufzugeben. Also nur weil ich im Training gestürzt bin, heißt das noch lange nicht, dass ich auch im Wettkampf hätte stürzen müssen. Ich hatte da halt in dieser Woche echt Probleme mit einer bestimmten Kurve, mit dem Kreisel dort. Und dann war für mich, im ganzen Sommer habe ich mich richtig intensiv mit diesem Kreisel beschäftigt, weil für mich war klar, ich will da nie wieder stürzen oder zumindest nicht in naher Zukunft und habe dann in dem Sommer mit ganz vielen verschiedenen Piloten auch mal mich ausgetauscht und was mir am meisten geholfen hat, war eigentlich, dass ich mit dem Briten Brett Hall gesprochen habe auch und der hat es mir mal so ganz simpel erklärt, weil er meinte, ja, das Programm von euch Deutschen ist irgendwie zu kompliziert, also so habe ich es damals am Anfang gelernt und dann hat er mir das erzählt und so habe ich seitdem gemacht und seitdem bin ich da auch nie wieder gestürzt. Und das hat mir einfach geholfen. Ich habe mich so damit auseinandergesetzt, dass ich wusste, okay, da kann jetzt nichts mehr passieren, ich kann das. Und nebenher halt diese mentalen Sachen noch, dass man weiß, okay, man kann auch abrufen, wenn nicht alles 100% gut läuft. Und ja, man darf sich nicht zu früh dann aufgeben.
Was würdest du denn sagen, was macht einen mental stärker? Also hast du da Tipps vielleicht auch tatsächlich für unsere Hörerinnen und Hörer, die sagen, okay, sie sind jetzt keine Profisportler, aber sie haben vielleicht auch mal Momente, wo sie von jetzt auf gleich funktionieren müssen im Job oder meinetwegen auch im Privaten. Wie schafft man sich selbst das Selbstbewusstsein und die Stärke eben drauf, zu sagen, okay, jetzt gilt's und jetzt bin ich voller Fokus da?
Ja, man darf sich vor allem nicht ablenken lassen von was links und rechts ist und auch von was die anderen wohl erwarten oder denken könnten. Weil das ist so, ist doch egal, was die anderen denken oder was die erwarten. So, die sind nicht du, das ist dein Leben. So, deswegen fokussiere dich genau auf das, was du möchtest. Und ja, sollen die doch denken, dass du sowieso stürzen wirst oder dass du sowieso scheitern wirst oder deine Aufgabe nicht schaffen wirst. Ja, aber wenn du es selber besser weißt, dann wird es, ist es egal, was sie denken. Also das ist schon mal so das Wichtigste, dass man wirklich das von außen versucht abzuschotten und nicht so an sich ranzulassen, weil das kann einen dann wirklich ja ganz schön ja runterdrücken. Ja, und dann das nächste ist es wirklich einfach machen mal. Und man merkt dann, wenn man es einfach macht, so ist halt alles Lernen und Erfahrung, dann wird man es halt auch mal schaffen. Also ich hatte dann das Glück, sage ich mal, dass im Jahr darauf die Weltmeisterschaft, die war eigentlich, also in 2021, die war für Lake Placid geplant. Durch Corona ging es nicht und dann hieß es, okay, die wird wieder in Altenberg sein. Und am Anfang war ich so, nee, das muss jetzt ein Witz sein. Ich fahre doch
und
nicht.
Und das ist eben die Strecke, wo du damals genau, so schlimm gestürzt
das
bist.
Das ist die Strecke, wo ich so schlimm gestürzt bin in 2020. Und dann, da war ich so, ich fahre doch jetzt nicht nochmal eine WM in Altenberg. Das kann doch nicht sein, wieso muss das jetzt genau da sein und so weiter. Aber am Ende, ich wurde in die gleiche Situation quasi wieder reingesteckt. Debbie war natürlich dann da, die war fit, aber ich habe gesagt, ich lasse jetzt diese Bahn mich nicht nochmal besiegen, ich mache das jetzt einfach. Und ja, dann haben wir da am Ende Bronze gewonnen, das war, fühlte sich eigentlich schon fast an wie eine Goldmedaille, einfach nach der Vorgeschichte. Und man lernt durch solche Erfahrungen, durch diese guten Momente, wo man es dann wirklich geschafft hat. Und dann baut sich auch das Selbstbewusstsein immer mehr auf und man weiß, okay, man kann viele Dinge schaffen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig.
Wo du Debbie gerade schon ansprichst, gut, dass du sagst, ich habe ja noch eine nächste Nachricht von ihr für dich. Beziehungsweise es war eher so ein kleiner Hinweis für mich, dass ich mit dir über etwas reden soll.
Was auch eine witzige Story ist, die muss dir Laura aber selber erzählen, weil ich nicht leider nicht dabei war, ist die Geschichte mit der Maus im Zielsack.
Was war da mit der Maus?
Oh nein, das war so schlimm. Also, wir packen immer unseren Zielsack bei einem Rennen, wo wir dann quasi eine Schneehose, eine Jacke und eine Mütze reintun, damit, wenn wir unten im Ziel ankommen, wir uns direkt warm anziehen können. Und damals in der Saison war Viktoria Dönecke als Anschieberin mit uns unterwegs und die hat uns immer so als kleine süße Überraschung ein Stück Schokolade oder ein Kinderriegel oder sowas in den Zielsack mit reingepackt, dass wenn wir im Ziel ankommen, wir auch direkt einen Kinderriegel haben.
Es ist total süß, aber wir ahnen alle schon, worauf es hinausläuft. Okay, erzähl weiter.
Am nächsten Morgen komme ich in die Garage, wo über Nacht der Zielsack war. Und wir wollten, das war Renntag und wir wollten den Zielsack noch auf den Auftransport bringen. Und ich wollte aber noch eine Mütze reintun. Ich hatte noch vergessen, noch eine Mütze reinzutun. Mhm. Ich mache diesen Zielsack auf und auf einmal springt mir eine Maus. Ich habe so geschrien. Ich bin durch diese Garage gelaufen. Ein Trainer von uns, die saßen auch dabei, die haben sich wirklich weggeschmissen vor Lachen. Meinte, ich habe dich noch nie so schnell rennen sehen. Also das war eine Situation. Und ja, die hat sich wirklich auch, die hatte auch so ein Loch da reingefressen. Die hatte sich da richtig dann hoch und boah, also da war ich wach.
Also ich merke schon, du hast Angst vor Mäusen. Also solltest du dann doch mal irgendwie Probleme mit dem Sprint beim Anschieben haben, dann setzt mal in den Eiskanal so eine kleine Maus und zack,
da renne ich.
Und dann bist du weg. Ich habe noch eine Frage mitgebracht von unserer letzten Gesprächspartnerin. Das ist ja hier unser Ritual immer. Du wirst nachher auch noch eine Frage mir mitgeben für die nächste Folge. Letzte Folge war ich bei Maike Hausberger zu Gast beim Olympiastützpunkt in Stuttgart. Und Maike ist ja Paracyclerin, das heißt, die fährt Para-Fahrrad und hat letztes Jahr bei den Paralympischen Spielen Bronze geholt und anschließend nochmal Gold, also direkt zwei Medaillen eingeheimst. Und Maike Hausberger aus der letzten Folge hat mir folgende Frage für dich mitgegeben.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Welchen Stellenwert ihre Familie, was ja wahrscheinlich ihr nächstes Umfeld ist, für sie bedeutet, wenn sie ganz oben auf dem Treppchen steht, was das dann für sie, also was gerade ihre Familie für sie bedeutet.
Ja, also meine Familie, also erstmal sehr schöne Frage. Meine Familie bedeutet mir da natürlich so viel. Ich sage das auch immer wieder, man steht irgendwie alleine oder zu zweit da oben auf dem Podest, aber da gehören so viele mehr zu. Und ich weiß, dass ich ohne meine Eltern gar nicht da sein würde, wo ich jetzt bin, weil da da ist so viel im Hintergrund immer gewesen, was die für mich gemacht haben. Ich bin ja damals in Winterberg, ist ja meine Heimbahn, habe ich ja das Bobfahren angefangen, aber ich habe in Unna gelebt und ich war halt noch 16, ich hatte keinen Führerschein. Das heißt, mein Papa hat mich immer dienstags zum Training nach Winterberg gefahren und dann immer freitags nochmal für übers Wochenende und mich sonntags wieder abgeholt und so weiter. Ja, also das war schon mit sehr viel Aufwand verbunden und meine Mama zum Beispiel macht immer zu Hause, wenn ich unterwegs bin, total viel, erledigt die an Post oder an Sachen, die noch irgendwie zu erledigen sind und die greifen mir da so sehr unter die Arme, das ist sehr, sehr erleichternd für mich und ich weiß auch, dass sie mich immer supporten. Die sind auch so oft an den Bahnen dabei, die waren jetzt sogar bei der WM in Lake Placid, wo ich mich extrem gefreut habe. Ja, sind oft dabei, supporten mich und drücken mir immer die Daumen und deswegen ist es einfach auch ja schön, wenn ich dann da oben stehe, weiß ich auch, die sind stolz, die freuen sich auch und ja, die haben auch eine gute Zeit, wenn unterwegs sind immer und das ist cool.
Es gibt bei den Männern ja den Vierer-Bob, bei den Frauen nicht. Was sagst du dazu?
Ja, das war ja jahrelang die Debatte, dass die Frauen auch Vierer-Bob haben wollten, weil sie gesagt haben, okay, wir haben nur eine Disziplin, wie kann das sein? Die Männer haben zwei, wir wollen auch Vierer fahren und dann sind auch Ilana Meyers-Taylor und Kelly Humphries mal so propagandamäßig, sage ich mal, auch mal einfach so Rennen mitgefahren im Vierer und haben gezeigt, okay, wir können das auch. Mhm. Aber der Weltverband hat schon auch seine Gründe dafür. Ja, die sagen halt, dass es nicht so viele Frauen gibt wie Männer, die den Sport machen. Was aber auch damit zusammenhängt, es gibt nicht so viele Olympiaplätze. Dann ist klar, dass es nicht so viele Leute machen. Also ich meine, es können ja bei Olympia am Ende des Tages nur 6 Frauen starten. So, also würde es die Chance für Viererbob geben, würden es auch mehr Frauen noch machen. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite ist halt, dass es für die kleinen Nationen zu teuer ist, dass sie sich gerade so schon teilweise in Zweierteam leisten können und das aber ein Viererteam schwierig wird. Und ja, das sind halt alles so Punkte, die stehen da jetzt erstmal, die machen auch irgendwo Sinn. Aber ich glaube, wenn das Viererbob geben würde, würde es auch da mehr finanzielle Mittel für die Sportler geben und so. Also ja.
Ärgert dich das manchmal, dass es eben nicht zum Beispiel den Viererbob für Frauen gibt?
Ich meine, wir kennen es nicht anders. Es tut mir, eher leiten halt nur für meine Anschieberin, dass wir die als zweite Disziplin eine Disziplin haben, wo die nicht mitfahren können. Für die wäre es natürlich schon schön, aber ich bin mir auch sicher, dass ein Viererbob noch mal viel mehr Aufwand auch finanziell wäre, auch von den Teamschüben her im Sommer und so weiter. Das muss schon alles sehr eingespielt sein. Und ich könnte es mir jetzt gerade auch nicht so richtig vorstellen. Ich würde es aber gerne mal machen wollen. Ich würde gerne mal im Vierer auf jeden Fall fahren. Aber ich sehe es auch eigentlich nicht in Zukunft, dass das jetzt wirklich eine Disziplin bei uns wird.
Und nächstes Jahr geht es dann ja eben für euch wieder zu den Olympischen Spielen. Ich meine, Ziel ist klar.
Ja.
Gold.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre natürlich der größte Traum, wenn wir das nochmal schaffen würden. Ja, es wird nicht einfach auf jeden Fall. Es werden viele das Ziel einer goldenen Medaille haben. Wir schauen mal. Wir sind gut vorbereitet. Wir hatten jetzt dazwischen sehr, sehr gute Jahre. Auch jetzt, die Saison war super erfolgreich im Zweier. Es ist einfach meine absolute Lieblingsdisziplin. Jetzt müssen wir auf jeden Fall gesund und verletzungsfrei beide bleiben. Und dann, ja, schauen wir mal, wie die Bahn uns auch liegt in Cortina. Wir sind ja da noch nie gefahren, aber ich freue mich total drauf.
Ja, und im Regal, da ist auch noch ein bisschen, ein Regalbrett ist mit einer Topfpflanze versehen. Die kann raus, da muss noch mal ein bisschen was an Goldglitzer hin. Jetzt gleichzeitig, wir reden jetzt so locker darüber und natürlich wünschen wir dir das alle, dass du das schaffst. Und ich bin mir auch sicher, du schaffst das. Aber wie viel Druck macht man sich jetzt auch jeden Tag, je näher die Olympischen Spiele dann wieder kommen?
Ja, ich muss sagen, aktuell mache ich mir eigentlich eher gar keinen Druck, weil es auch das war eine Lesson, die ich erst lernen musste. Und zwar hatten Debbie und ich, als wir Olympia gewonnen haben, hatten wir noch nie eine WM gewonnen. Und da war unser ganz großes Ziel, immer eine WM zu gewinnen. Und jetzt hatten wir letztes Jahr die Heim-WM in Winterberg auf unserer Heimbahn, wo wir die letzten 4 Weltcups gewonnen haben. Und da war für uns klar, wir wollen hier Gold gewinnen. Da kamen über 100 Leute von uns an die Bahn und da haben wir uns aber auch, oder ich speziell vor allem auch viel Druck gemacht, dass wir das schaffen. Und am Ende des Tages sind wir mit 400stel Zweite geworden. Und das war für uns dann so eine große Niederlage, dass ich auch gesagt habe, das ist eigentlich so Quatsch, dass man sich über eine Silbermedaille bei der WM nicht mehr freuen kann. Und das ist, also, es war einfach mit zu viel Druck behaftet. Und deswegen möchte ich das auch nicht mehr, dass man sich so viel Druck auferlegt. Und dieses Jahr sind wir komplett anders an Lake Placid drangegangen. Sondern ich wusste auch, ja, es wäre schön, eine Medaille zu holen. Aber es wird auch schwer, hier Gold zu holen oder generell eine Medaille zu holen. Und wir sind gut vorbereitet. Wir können das hier, wir sind in einer guten mentalen Verfassung, was soll jetzt auch schief gehen? Und sind es einfach entspannter angegangen und am Ende des Tages haben wir gewonnen. Und diese Leichtigkeit hatten wir auch damals bei Olympia, dass wir auch ohne große Erwartungen rangegangen sind. Und ich glaube, so wollen wir nächstes Jahr auch wieder an die Olympischen Spiele rangehen. Na klar, wäre es schön, Gold zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, unsere Liebsten haben uns auch lieb, wenn wir nicht Gold gewinnen. Und das macht es alles so ein bisschen einfacher, dass jetzt nicht unser Leben davon abhängt. Und wenn man mit der gewissen Leichtigkeit daran geht, dann kann das, glaube ich, klappen. Und die Saison jetzt hat einem echt auch viel Aufschwung und Selbstbewusstsein gegeben. Aber
in der nächsten Folge werde ich Kim Bui besuchen. Sie ist ja Turnerin, als Turnerin ganz bekannt und erfolgreich gewesen, oft auch bei Olympischen Spielen gewesen und ist mittlerweile auch Athletensprecherin beim Olympischen Komitee. Mit der werde ich in nächste Folge quatschen. Was hast du für eine Frage, die ich ihr mitbringen kann?
Genau, also ich habe so Respekt vorm Touren auch, muss ich sagen. Und das sieht auch immer alles so toll aus und so weiter und so fort. Aber ich bin natürlich auch sicher, dass das nicht leicht ist, da hinzukommen. Also das weiß ich. Und meine Frage ist so, was das Mutigste ist, was sie in ihrer Karriere mal so machen musste oder was sie jetzt so rückblickend sagen würde, okay, das war schon sehr, sehr mutig. Und das würde mich einfach interessieren, weil ich glaube, zum Touren gehört auch sehr viel Mut und sehr viel Überwindung immer mal wieder dazu.
Wenn du mal runterbrechen müsstest, was du aus dem Sport fürs Leben gelernt hast, was würdest du sagen?
Ja, also allen voran auf jeden Fall diese Resilienz, die man braucht im Leben einfach, dass Scheitern wird dazugehören in jedem Aspekt des Lebens. Bei keiner Person geht es immer nur bergauf. Jede Person wird irgendwo mal scheitern oder eine schlechte Zeit haben oder sich nicht gut fühlen. Und es kommen aber wieder bessere Tage. Man darf sich halt dann selber nicht aufgeben, sondern man muss auch was dafür tun, dass es dann wieder besser wird. Aber dann wird es auch wieder besser. Das ist so das eine, dass man sich nicht unterkriegen lassen darf, immer wieder aufstehen muss. Und das andere ist auch, dass man alleine gar nichts schaffen kann eigentlich, sondern man braucht ein tolles Team, man braucht ein tolles Umfeld. Also klar kann man alles versuchen, alleine zu machen, aber es ist auch schöner, wenn man das mit dem Umfeld schafft und das macht auch so viel leichter. Und ich habe wirklich ein tolles Umfeld. Ich habe meine Familie, meine Freunde, die mich supporten. Und dann es sind unsere Trainer, unsere Physios, unsere Ärzte, die sich wirklich auch immer an einem Sonntag kann ich zum Beispiel unserem Arzt schreiben, ich habe was Akutes, kann ich morgen vorbeikommen? Dann schreibt er mir Sonntagabend zurück und sagt, du kannst morgen früh um 8 Uhr vor der Öffnungszeit oder um 7.45 Uhr dann vorbeikommen. Und das sind so die kleinen Dinge, die man auch nie vergessen darf wertzuschätzen, die einem aber auch wirklich am Ende helfen, um da oben zu stehen. Und das ist auch das fürs generelle Leben, dass man mit einem Team, mit einem guten Team sehr viel schaffen kann und
Mit dem Sport ist es am Ende wie mit dem Töpfern. Alleine ist ganz nett, aber zu zweit ist schöner.
So sieht's aus. So.
Und bevor du jetzt gleich mit der Debbie verabredet bist zum Töpfern, bitte beende doch noch kurz unseren Podcast, weil das macht immer meine Gästin. Mit folgendem Satz starte ich und du machst das Ende. Ohne Sport wäre dein Leben
weniger adrenalinreich und nicht halb so schön.
Sportschau F. Podcast von WDR 5.
Wenn ihr Wünsche habt, wen ich als nächstes besuchen soll, dann schreibt uns gerne über sportschauf@sportschau.de oder über unseren Instagram-Account sportschauf. Und wie immer habe ich an dieser Stelle noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Hört doch mal in den Podcast Frag dich fit rein. Die beiden Hosts, Doc Esser und Anne, reden darüber, wie wir gesünder leben können und dadurch uns fit halten. Es geht natürlich um Essen, es geht um Sport, aber es geht auch um Themen wie seelische Fitness zum Beispiel. Und das finde ich am besten an dem Podcast. Es geht nicht darum, von jetzt auf gleich alles super perfekt zu machen und irgendwie total verbissen zu werden, sondern es geht wirklich darum, wie man konstruktive, einfache Tipps realistisch im Alltag umsetzen kann. Neue Folgen gibt es jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.